Die Folge enthält die Schilderungen von schwerer Tierquälerei, massiver Gewalt und Tod von Tieren. Der Inhalt kann emotional sehr belastend und verstörend wirken. Bitte hört die Folge nur, wenn ihr euch psychisch dazu in der Lage fühlt.
Eine Mietwohnung im Kanton Zürich. Drei Katzen, jung, verspült, zutraulich. Ein Ort, wo hätte es daheim sein sollen. Aber in diesen stillen Räumen von dieser Wohnung passiert etwas, das niemand gesehen hat. Kein Nachbar hat Schrei gehört. Keine Freundin oder Kollege hat etwas geahnt. Nur die Katzen, der Django, Aura und Junior mussten erfahren, dass ihr Alltag sich ins kalte Grauen verwandelt. Nacheinander haben die Tiere auf mysteriöse Weise Verletzungen erlitten, die jede Tierärztin sprachlos machen. Gebrochene Rippen, abgerissene Körperteile, innere Blutungen. Eine Katze ist an ihren Qualen gestorben. Eine andere musste eingeschläfert werden. Nur eine überlebt, mit bleibenden Schäden. Wer ist der Mann, der sich um sie hätte kümmern müssen? Ist er für die monatelange Gewalt verantwortlich gewesen? Und warum ist er freigesprochen worden?
Darum geht es heute in einer Folge von «Tier Crime mit Van Damme», einem True Crime Podcast über echte Tierschutzfälle in der Schweiz. Wir zeigen euch, wie solche Taten juristisch bewertet werden und warum Tierquälerei oftmals unbestraft bleibt. Ich bin Tami und mit mir am Mikrofon ist Vani, Juristin bei der Stiftung fürs Tier im Recht.
Hallo miteinander. Die
Geschichte mündet nicht in einem einzigen Vorfall. Sie folgt einem Muster. Muster von der Gewalt. Der Täter, ein 28-jähriger Verkäufer, lebt allein mit drei Katzen. Am Anfang ist alles normal. Doch im Sommer 2024 passieren die ersten Sachen, die niemand sieht. Django, eine Katze, erleidet schwere Verletzungen. So schwer, dass die Tierärztinnen später kaum glauben können, dass niemand etwas gemerkt hat. Gebrochene Rippli, eine abgerissene Unterlippe, ein abgerissenes Schwanzstück. Was genau passiert ist, weiss ausser dem Täter niemand. Aber eins ist klar. Jemand hat grosse Kraft aufgewendet. Und der Jemand ist, wie anzunehmen ist, der Halter. In der Wohnung bleibt es ruhig. Niemand meldet etwas. Doch es hört nicht auf. Daura, die zweite Katze, wird zum nächsten Opfer. Das Tier kämpft ums Leben und verliert. Daura stirbt an inneren Blutungen. Doch selbst das ist nicht das Ende. Django wird im November 2024 ein zweites Mal schwer verletzt. Jetzt so schlimm, dass Django eingeschläfert hat werden müssen, um weiteres Leiden zu verhindern. Nur die dritte Katze, Junior, überlebt. Aber auch sie trägt das Trauma davon. Zwei Katzen tot, eine schwer verletzt und niemand bemerkt etwas. Monatelang.
Dieser Fall ist echt schwer zu ertragen. Ich bin überzeugt, dass viele ZuhörerInnen Mühe haben, genau wie ich. Aber wir müssen unbedingt uns mit dem Fall auseinandersetzen. Er ist einfach der blanke Wahnsinn. Der Täter ist freigesprochen worden. Wir können es kaum glauben, denn alle Indizien haben dafür gesprochen, dass er es war. Aber genau darum müssen wir den Fall thematisieren. Weil bisher haben die schrecklichen Taten in diesem Fall kaum Aufsehen erregt. Wenn wir nicht darüber reden, würde es einfach ad acta gelegt werden. Und als wäre das nicht genug, müssen wir am Anfang noch auf die Unschuldsvermutung verweisen.
Damit der Fall macht mich richtig wütig. Die beschuldigte Person ist aufgrund von einem kompletten Systemversagen freigesprochen worden. Und ja, du hast recht, die Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. Aber wenn die Sachlage derart erdrückend ist wie im vorliegenden Fall und
der Täter doch freigesprochen wird, dann schreit das doch einfach zum Himmel. Du hast den Fall juristisch analysiert. Es tönt wie in einem Albtraum. Wir reden hier von allergröbsten Tierquälerei. Wie sieht die Rechtslage aus?
In der Schweiz gilt, wer in einem Tier Schmerzen, Leiden, Schäden oder Angst zufügt oder seine Würde missachtet, macht sich strafbar. Und bei diesem Fall reden wir nicht darüber, dass der Täter seine Verantwortung nicht richtig wahrgenommen hat. Der Täter hat seinem Tier gemäss der Anklageschrift mit vollem Vorsatz unsägliches Leiden zugefügt.
In diesem Fall geht es ja um mehrere Handlungen, um mehrere Tiere. Wie bewertet das denn das Gesetz?
Juristisch reden wir von einer mehrfachen vorsätzlichen Tierquälerei. Das bedeutet, es geht nicht um einen einzelnen Vorfall, also zum Beispiel einen Wutausbruch, der ja schon schlimm genug wäre, sondern um eine ganze Reihe von Taten, die alle strafbar sind und sich gegenseitig verstärken, weil sie ein klares Muster zeigen. Über Monate hinweg haben diese Katzen immer wieder Verletzungen erlitten. Dazu kommt die Schwere der einzelnen Taten. Da war massive Gewalt im Spiel, teilweise mit Todesfolge.
Weiss man denn, ob die dritte Katze in Sicherheit ist und wie ihr gesundheitlicher Zustand aktuell eingeschätzt wird?
Leider nein, das ist der Strafakte nicht zu entnehmen. Und noch schlimmer, man weiss nicht einmal, ob sich das Tier noch beim Halter befindet. Eine Nachfrage bei der Veterinärbehörde hat, wie erwartet, natürlich nichts ergeben. Das wird trotz grossem öffentlichem Interesse nicht bekannt gegeben.
Aber hat das Veterinäramt nicht längst müssen einschreiten müssen? Allein aufgrund der tierärztlichen Befunde?
Ich gehe davon aus, dass das Veterinäramt eingeschritten ist, ja. Vielleicht hat das Amt sogar die Strafanzeige eingereicht und dadurch das Strafverfahren ausgelöst. Aber das ist leider öffentlich alles nicht bekannt.
Und jetzt kommen wir zum Gipfel des Ganzen, dem Skandal. Wie kann es sein, dass ein Täter, der drei Tiere über Monate schwer misshandelt hat, zwei davon sogar mit Todesfolge, am Ende einfach freigesprochen wird?
Hey, ich kann das selber kaum fassen. Das hat mich auch bei der Vorbereitung richtig aufgewühlt. Es ist einfach wirklich nicht zu fassen. Fälle von derart schwerer, systematischer Gewalt erfordert ein Strafe, die dieser Tat auch wirklich angemessen ist. Und das müsste in dem Fall aus meiner Sicht ganz klar eine Freiheitsstrafe sein. Ich bin es leider gewöhnt, dass die Strafen viel zu mild ausfallen. In der Praxis werden solche Delikte in der Schweiz fast ausnahmslos mit bedingten Geldstrafen geahndet, was schon schlimm genug ist. Aber da, in dem Fall, ist sogar ein Freispruch ergangen. Das heisst, der Täter wird überhaupt nicht bestraft. Verfahrenskosten und sogar seine Anwaltskosten werden von der Staatskasse, also von der Allgemeinheit, getragen. Ganz zu schweigen davon, dass der Täter vermutlich weiterhin auf Tier halten darf. Aber eben, dazu haben wir keine Informationen.
Das ist doch einfach nicht zu glauben. Warum hat das Gericht so entschieden? Was hat da bitte schwerer gewogen als das Leid von diesen Tieren?
Aus meiner Sicht liegt die Schuld für diesen Freispruch hier bei der zuständigen Staatsanwaltschaft. Sie hat gegen grundlegende Verfahrensgrundsätze verstoßen. Sie hat die Anklage zwar schriftlich eingelegt, hat es aber versäumt, sie zu begründen und ist überdies nicht einmal zur Verhandlung erschienen.
Also wie bitte? Was heisst das jetzt konkret?
Sie ist nicht auftaucht vor der Verhandlung. Der Beschuldigte und seine Rechtsvertreterin sind hingegen natürlich anwesend gewesen und die haben darauf hingewiesen, und da muss ich ihnen sogar recht geben, dass die Schuld vom Täter von der Anklage zu beweisen ist und eben gerade nicht der Beschuldigte seine Unschuld muss beweisen. Und eben weil die Staatsanwaltschaft weder vor Ort gewesen ist und somit auch nicht auf das können reagieren und die Daten in der Anklage Schrift eben auch nicht den strafprozessualen Vorgaben entsprechend hergeleitet und in dem Sinn bewiesen worden sind, ist der Einzelrichterin wahrscheinlich nichts anderes übrig geblieben, als den Täter freizusprechen.
Das ist ja unglaublich. Wieso erscheint die Staatsanwaltschaft nicht vor Gericht? Darf sie denn das überhaupt?
Ja, die Staatsanwaltschaft darf, muss aber nicht persönlich vor Gericht auftreten. Sie kann im Gericht auch einfach schriftliche Anträge stellen. Hat sie allerdings den Antrag auf eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr gestellt, was da durchaus angebracht gewesen wäre, dann hat sie müssen persönlich erscheinen. Aber das hat sie ja nicht gemacht.
Ist denn das jetzt einfach ein tragischer Einzelfehler oder sogar ein strukturelles Problem?
Die Bagatellisierung von Tierdelikten bei vielen Staatsanwaltschaften ist ein bekanntes Problem. Das führt natürlich dazu, dass man solche Verfahren rasch und mit möglichst wenig Aufwand erledigen will. Und Verfahrensfehler kommen in diesem Sinn in solchen Prozessen nicht selten vor. Aber in diesem Fall haben wir es mit einem absolut unverzeihlichen, offensichtlichen Versäumnis zu tun. Und das ist also schon der Gipfel. Leider kommt es auf die einzelne Staatsanwältin oder den einzelnen Staatsanwalt an, wie sorgfältig das Ganze angepackt wird, wie viel Gewicht das dem Ganzen eingeräumt wird. Insofern kann man schon von einem strukturellen Problem reden, weil Tiere eigentlich unabhängig von der Einstellung von der verantwortlichen Person sollte den gebührenden Schutz bekommen.
Das gibt es doch einfach nicht. Der Täter ist hervorragend vertreten worden und die Opfer werden völlig allein gelassen.
Ein Beschuldigter wird in der Regel mit allen legalen Mitteln von seinem Rechtsanwalt verteidigt, unter vollem Einsatz. Beim Tier als Opfer hängt es demgegenüber davon ab, ob die Staatsanwaltschaft es wichtig findet, für Gerechtigkeit zu sorgen.
Ganz konkret hat das Versäumnis für die zuständige Staatsanwältin oder den zuständigen Staatsanwalt irgendwelche Konsequenzen?
Nein.
Hat denn nicht das Gericht aus eigener Überzeugung einen Schuldspruch können fällen?
Grundsätzlich ja. Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung. Wenn aber nur eine oberflächliche, nicht begründete Anklage vorliegt und im Verfahren lediglich der Beschuldigte oder eben seine Anwältin zu Wort kommt, weil die Staatsanwaltschaft eben nicht da ist, dann muss das Gericht, wenn Zweifel an der Voraussetzungen der Tat bestehen, von dieser Situation ausgehen oder von dieser Sachlage, die für die beschuldigte Person günstiger ist.
Das Gericht hat also mit dem Freispruch richtig gehandelt.
Ich kann ein Stück weit nachvollziehen, dass sich das Gericht quasi genötigt gesehen hat, den Anklagten aufgrund der Versäumnis der Staatsanwaltschaft freizusprechen. Allerdings muss man auch sagen, dass das verfahrensleitende Gericht die Möglichkeit hätte, die Staatsanwaltschaft anzuweisen, die Anklage persönlich vor Gericht zu vertreten, wenn das Gericht das für nötig erachtet. Und im vorliegenden Fall muss man ja sagen, dass das offensichtlich war, weil die Staatsanwaltschaft in ihrer schriftlichen Anklage eben keinen Beweis dargelegt hat, weil es ein wichtiger Fall ist. Und weil es auch bekannt war, offenbar, das haben wir von einem dort ansässigen Journalist erfahren, dass die zuständige Staatsanwaltschaft bei Fällen vor Einzelgericht häufig nicht rum ist. Also die Richterin hätte das bereits vor der Verhandlung erkennen und reagieren.
Ich muss an dieser Stelle intervenieren. Auch ich habe einmal an einer Gerichtsverhandlung teilgenommen, wo die Staatsanwaltschaft nicht erschienen ist. Was für sich genommen schon ein Armutszeugnis darstellt. Und dennoch hat das Gericht in diesem Fall die Täterin verurteilt. Die Abwesenheit der Staatsanwaltschaft führt also keinesfalls automatisch zu einem Freispruch. Entscheidend ist doch viel mehr, ob eine hinreichend begründete Anklage vorliegt und ob das Gericht aufgrund der Akten und Beweise zu einer Überzeugung der Schuld gelangen kann.
Klar, ja, absolut. Wenn eine hinreichend begründete Anklage vorliegt. Und genau das hat hier unentschuldbar einfach gefehlt.
Vani, was wissen wir über den Täter?
Der Beschuldigte ist mittlerweile 29, männlich. Was ich weiss, ist, dass er an der Verhandlung sehr leislig geredet hat und eher einen zurückhaltenden Eindruck gemacht hat. Er hat angegeben, dass er eine Partnerin hat, die aber zum Zeitpunkt des Vorfalls in einer psychiatrischen Anstalt war, in einer stationären Massnahme, die aber Katzen von Zeit zu Zeit besucht hat. Und ihr hat er auch eine Teilschuld an diesen Verletzungen in die Schuhe geschoben.
Wie das? Also wie hat sich der Täter vor Gericht verteidigt und was hat seine Partnerin genau damit zu tun?
Er hat geltend gemacht, dass Tiere sich die Verletzungen selber zugezogen haben könnten. Zum Beispiel durch das Einklemmen in einem Kippfenster, durch Stürze vom Katzenbaum, aber auch im Kampf untereinander oder durch das Eindringen ist nicht immer ganz verschlossene Terrarium, wo sie möglicherweise von den dort lebenden Python könnten verletzt worden sein. Seine Freundin, die aufgrund der benötigten Medikamente sehr vergesslich sei, vergesse eben manchmal auch die Schiebetür vom Terrarium zu schliessen. Außerdem sei nicht auszuschliessen, dass ein Mieter aus der unteren Wohnung vom Mehrfamilienhaus, mit dem er Streit hat, sich Zugang zu der unverschlossenen Wohnung verschafft hat und die Taten könnte verübt haben.
Das ist doch einfach alles andere als glaubwürdig und einfach nur lächerlich.
Das sehe ich natürlich auch so, absolut. Also die Argumente wirken wie reine Schutzbehauptungen und darum macht mich das Ganze eben so wütig. Abgesehen von Kippfenstern stelle ich die grosse Gefahr für Katzen dar. Darum verletzen die Katzenhaltenden ihre Tierhalterpflichten, wenn sie die Fenster unbeaufsichtigt kippen, offen lassen. Das Gleiche gilt natürlich auch für ein Schlangenterrarium. Also die Ausführungen zeigen völlig offensichtlich, dass der Beschuldigte sich seinen Pflichten als Tierhalter nicht bewusst ist.
Ist das nicht auch eine Straftat?
Absolut richtig. Tierhaltende haben gemäss der Tierschutzgesetzgebung nämlich zahlreiche Sachen zu beachten. Sie müssen ihre Tiere unter anderem so halten und mit ihnen so umgehen, dass ihre Körperfunktionen und ihr Verhalten nicht gestört werden, ihre Anpassungsfähigkeit nicht überfordert wird und so weiter. So steht es in der Verordnung. Tierhaltende müssen ihre Tiere vor Gefahren schützen, weil sie sind unter ihrer Obhut. Wer seine Tierhalterpflichten missachtet, macht sich strafbar. Es hat also auch zu einer Verurteilung kommen, wenn es tatsächlich Unfälle wegen diesen Kippfenster oder wegen dem Schlangenterrarium gewesen wären. Das ist aber überhaupt nicht geprüft oder in Betracht gezogen worden.
Welche Strafe hat denn die Staatsanwaltschaft eigentlich beantragt in diesem Fall? Und wenn man sich die Verletzungen anschaut, schwere Frakturen, ein Leberriss, innere Blutungen, müsste das doch fix eine Freiheitsstrafe geben.
Die Staatsanwaltschaft hat im vorliegenden Fall eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen an 80 Franken, also 12'000 Franken, beantragt, allerdings nur bedingt. Wäre es zu einer Verurteilung gekommen, hat er vermutlich nur einen Buß von 2'500 Franken müssen zahlen. Zusätzlich natürlich die Verfahrenskosten und die eigenen Anwaltskosten in der Höhe von 7'700 Franken, die jetzt wegen dem Freispruch eben auch noch der Staat zahlt. Die Strafe wäre also selbst im Verurteilungsfall dieser schrecklichen Tat in keiner Weise angemessen gewesen.
Das heisst, 2 tote Katzen, eine weitere schwer verletzt. Und der Täter muss am Ende nicht einmal etwas zahlen.
Ja, und das alles nur, weil sich weder die Staatsanwaltschaft noch das Gericht bemüht hat, Gerechtigkeit walten zu lassen. So sieht es für mich zumindest aus. Beide haben sich starr an irgendwelchen Standardabläufen orientiert und nicht realisiert, dass sie selber in der Verantwortung stehen und dafür müssen sorgen, dass Straftaten wie diese korrekt sanktioniert werden.
Und es gibt niemanden, der sich für die Tiere einsetzt.
Ja, es gibt noch ein brisantes Detail. Das Zürcher Veterinäramt verfügt ebenfalls über volle Parteirechte in Strafverfahren. Das heisst, das Amt könnte sich da in diesem Strafverfahren ebenfalls einbringen. Das Amt ist auch zur Verhandlung eingeladen worden, ist aber offensichtlich auch nicht erschienen. Bevor das Urteil in Rechtskraft erwächst, hat das Amt jetzt noch die Möglichkeit zur Intervention. Da weiss ich jetzt natürlich nicht, was passiert. Auch das wird nicht öffentlich. Da müssen wir jetzt erst einmal abwarten, ob da noch etwas passiert.
Also auch da hängt es wieder davon ab, ob es die Person interessiert, die so einen Fall bearbeitet.
Also im Unterschied zu der Staatsanwaltschaft, die lediglich dafür sorgen muss, dass der staatliche Strafanspruch durchgesetzt wird, ist das Veterinäramt im Strafverfahren, sonst nicht bei seinen anderen Aufgaben, aber im Strafverfahren zur Interessenvertretung von diesen konkret betroffenen Tieren verpflichtet. Das ist ein spezielles Instrument, das es in anderen Kantonen nicht gibt. Wie gut das Veterinäramt seine Aufgabe in diesem Bereich wahrnimmt, kann ich aber leider überhaupt nicht beurteilen. Da besteht auch wiederum Intransparenz. Im Jahresbericht vom Veterinäramt werden zwar die Strafverfahren ausgewiesen, aber es wird nicht gesagt, wie oft und in welchen Fällen das Veterinäramt von seinen Parteirechten Gebrauch macht.
Also die Parteirechte sind spezifisch nur im Kanton Zürich vorhanden?
Ja, die gibt es im Kanton Zürich und noch in wenigen anderen Kantonen, aber das ist nicht der Standard.
Aber es kann doch einfach nicht sein, dass man von dem allem nichts erfährt?
Das sehe ich auch so. Man darf nicht vergessen, Verfahrensfehler in solchen Fällen wirken sich direkt auf die Opfer aus. Sie werden eigentlich gerade das zweite Mal zum Opfer und das mal verursacht durch die, die sie hätten müssen vertreten.
Der Missstand fängt doch schon im Gesetz an. Tierquälerei ist lediglich ein Vergehen. Würde man das Gleiche einem Menschen antun, würde das Gesetz hingegen von einem Verbrechen ausgehen. Das ist doch einfach nicht fair.
Menschen und Tiere werden in unserer Gesellschaft als unterschiedlich wertvoll erachtet. Darum macht das Gesetz, das ja für Menschen gemacht ist, eine Abstufung. Das ist ein gesellschaftlicher Konsens. Aber dass sogar brutalste, mutmaßlich sadistisch motivierte Tierquälerei lediglich als ein Vergehen mit einem Höchstmaß von 3 Jahren Freiheitsstrafe beurteilt wird, ist selbst vor diesem Hintergrund ein Missstand. Tierschutzdelikte werden somit gerade 2-mal ausgehebelt.
Wie meinst du das genau?
In der Strafverfolgungspraxis ist es in vielen Bereichen weit verbreitet, dass der Strafrahmen nicht ausgeschöpft wird. Das hat zum einen mit den unterschiedlichen Auffassungen zu der Wirksamkeit und Funktion von Strafen zu tun, aber auch mit einer Rechtspraxis, die sich so einfach etabliert hat. Oftmals werden schwerwiegende Straftaten, zumindest nach dem Maßstab der Öffentlichkeit, nicht angemessen bestraft. Das gilt auch für Mörder, Vergewaltiger, Pädophiliedelikte usw. Wenn jetzt aber bereits der Strafrahmen, also das, was theoretisch möglich wäre, schon unangemessen tief ist und dann die Staatsanwaltschaften und Gerichte auch noch ihre übliche Zurückhaltung an den Tag legen in der Bestrafung, dann resultiert das natürlich in lächerlich geringen Strafen. Und zu guter Letzt wird das dann regelmässig auch noch bedingt ausgesprochen. Ein weiterer Fehler im System. Oder eben wie vorliegend, wir schaffen die Schludrig bei den Strafbehörden und dann kommt es zum Freispruch.
Vani, wie lässt es sich verhindern, dass Tiere von Behörden vertreten werden, die sich nicht für sie interessieren? So wie die Staatsanwaltschaft, wo es offensichtlich egal war, ob es zu einer Verurteilung kommt oder nicht?
Das ist der Grund, warum wir uns auf eine Rechtsvertretung von Tieren einsetzen, wo Tiere eben als das sehen und behandelt, was sie sind, nämlich Opfer von Gewalttaten. Eine Parteivertretung, die sich mit dem gleichen Elan für ihre Mandanten einsetzt, wie die Strafverteidigung das heute für die beschuldigte Person macht. Das bestehende System reicht einfach nicht. Tiere gehen immer unter und für das haben wir x Beispiele.
Da frage ich mich wirklich, Warum hat man den Tieranwalt überhaupt abgeschafft?
Also einen Tieranwalt hat es sowieso nur im Kanton Zürich gegeben, vor Jahren. 2010 hat die Bevölkerung Gelegenheit gehabt, über die Einführung von einer Tieranwaltschaft in der ganzen Schweiz abzustimmen. Und leider ist das aber verworfen worden, vermutlich weil viele Leute eine falsche Vorstellung von so einer Tieranwaltschaft hatten. Und in der Folge von dem ist dann leider auch der Tieranwalt in Zürich abgeschafft worden. Im Kanton Bern gibt es noch ein anderes Instrument. Dort hat der Dachverband der Berner Tierschutzorganisationen Parteirecht in Strafverfahren gehabt, muss man sagen. Dort ist die Strafprozessordnung, also das Gesetz, dann geändert worden, schweizweit. Und das wird jetzt nicht mehr zugelassen. Und auch das scheint mir sehr problematisch zu sein.
Vani, hast du gewusst, dass mein grosses Ziel nach meinem Studium war, Tieranwältin zu werden?
Das wäre super gewesen, wenn du das hättest können machen. Aber eben die Strafprozessordnung lässt das im Moment gar nicht mehr zu.
Das Ganze mit dem Parteirecht müssen wir einmal in einer anderen Folge vertiefen. Weil so eine Parteivertretung wäre ja extrem wichtig.
Ja, allerdings. In erster Linie wäre es natürlich an den kantonalen Parlamenten und Regierungen für Vollzugsstrukturen in ihrem eigenen Kanton zu sorgen, wo eben Tiere als Opfer auch wirklich wahrnehmen. Aber das scheitert ja praktisch immer am politischen Willen. Der Tierschutz hat in der Realität halt eben doch nicht den Stellenwert, wo einem in der Öffentlichkeit immer ein bisschen suggeriert wird.
Keine Strafe, vermöhnt schwerste Gewalt. Für ein klares Muster von Misshandlungen. Für zwei Tiere, die ihr Leben verloren haben und eins, das mit traumatischen Folgen leben muss. Was ist das Motiv von so einem Täter? Und warum macht jemand so etwas? Du hast von sadistisch motivierter Tierquälerei gesprochen. Ist das allenfalls Sadismus?
Der Täter ist psychiatrisch nicht begutachtet worden. Darum kann ich nicht genau sagen, was dahinter steckt. Seine Beweggründe sind nicht bekannt, aber die Art und die Intensität dieser Gewaltzufügung deutet tatsächlich auf eine sadistische Veranlagung hin. Sadismus ist eine Persönlichkeitseigenschaft, wo ein Mensch Lust dabei empfindet, die physische oder psychische Integrität von einem anderen Lebewesen zu verletzen. Zum Beispiel, indem er ihm eben Schmerzen zufügt.
Hat Sadismus nicht auch eine sexuelle Komponente?
Das ist möglich, aber nicht zwingend. Also die Form, die da vielleicht vorliegt von Sadismus, wird in der Psychoanalytik auch als Leidenschaft, absolute und uneingeschränkte Herrschaft über ein anderes Lebewesen auszuüben bezeichnet. Typische Opfer von Sadismus sind Geschöpfe, die sich der jeweiligen Situation nicht wehren können und im Sadist machtlos ausgeliefert sind. Möglich wäre in unserem Fall aber auch eine gestörte Impulskontrolle. Beispielsweise, wenn die jungen Katzen etwas kaputt gemacht haben und der Täter darum jeweils in einen Wutanfall gekommen ist. Dann wäre sein Motiv Bestrafung und nicht Freude am Quälen.
Haben wir es hier dann also mit einem psychischen Krankentäter zu tun?
Das kann ich natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber wenn jemand so etwas macht, dann weist das schon sehr stark auf eine Persönlichkeitsstörung hin. Gemäss dem internationalen Krankheitsklassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation deutet Grausamkeit gegenüber Tieren auf jeden Fall auf Störungen vom Sozialverhalten hin. Bei solchen Taten sollten alle Alarmglocken läuten und ein psychiatrisches Gutachten vom Täter erstellt werden. Also, mich würde es auf jeden Fall interessieren, was hinter einem Menschen mit solchen Taten steckt.
Bei diesem Täter ist doch, wenn man schaut, wie oft er das schon gemacht hat, völlig klar, dass er das wieder machen wird, oder?
Darum drängt sich eigentlich auch wirklich eine psychiatrische Risikobeurteilung auf oder hat sich aufgedrängt. Experten von der forensischen Psychiatrie unterscheiden zwischen Persönlichkeits- und Situationstäter. Situationstäter haben in der Regel eine unauffällige Persönlichkeit. Also das heisst, wenn sie eine Straftat begehen, dann machen sie das nicht aufgrund von ihrer Persönlichkeitsstruktur, sondern aufgrund von bestimmten Umständen, die zusammenkommen. Natürlich spielt der Charakter des einzelnen Menschen auch noch eine Rolle, aber es braucht einen konkreten Auslöser. Hingegen der Persönlichkeitstäter, dort werden Straftaten aufgrund von seinen Risikoeigenschaften begangen, die ein Teil von der Persönlichkeit von dem Menschen sind. Es braucht dort also keine speziellen Situationen, sondern die Art von Täter, die schafft sich Situationen, wo er eben die Straftaten begeht. Und je nach Tätertyp fällt dann auch das Rückfallrisiko grösser oder kleiner aus.
Oft stellt sich ja auch die Frage, ob schwere Gewalt gegen Tiere nicht der Anfang von einer weitergehenden Gewaltspirale ist. Kannst du etwas zu der Erkenntnis sagen, wonach Tierquälerei ein frühes Warnsignal für spätere Gewalt kann sein?
Das ist tatsächlich ein eigenes Forschungsgebiet. Schwere Gewalttaten an Tieren weisen auf eine dissoziale oder aggressive Persönlichkeitsstruktur hin und können ein Indikator für weitere Gewalttaten auch gegenüber Menschen sein. Besonders relevant ist das bei einer wiederholten, sadistischen oder emotionslosen Gewalttaten gegenüber Tieren. In solchen Fällen zeigen Täterinnen und Täter häufig Defizite in der Empathie und in der Impulskontrolle.
Das hat ja sogar einen Namen. In der Kriminologie redet man in diesem Zusammenhang vom sogenannten Link zwischen Tierquälerei und der zwischenmenschlicher Gewalt.
Ja, richtig. An Tier begangene Gewalt oder Sexualdelikt dienen im Rahmen der Kriminalprognose darum eben als relevante Faktoren für die Gutachtertätigkeit. Der Begriff, der Link, kommt aus dem US-amerikanischen und ist dort weit stärker verankert als bei uns. In Europa ist man diesbezüglich deutlich zurückhaltender. Es ist wichtig zu sagen, dass nicht jede Person, die Tier Gewalt zufügt, auch zwangsläufig gegenüber Menschen gewalttätig wird. Zu berücksichtigen ist solche Gewalt aber als Risikomarker, vor allem wenn sie früh anfängt, wiederholt auftritt oder wenn sie mit Lust, Macht oder Kontrollausübung verbunden ist. Im vorliegenden Fall, wo eben wiederholte Gewalt im Spiel ist und die psychologischen Hintergründe wie Lust, Macht, Impulsverlust nicht klar sind, sollte man meines Erachtens ganz klar aufhorchen und weitere Abklärungen treffen.
Das wäre ja nur ein zusätzliches Argument, um das Ganze ernster zu nehmen. Stattdessen glaubt man den fadenscheinigen Ausreden und lässt so jemanden einfach weitermachen.
Absolut richtig. Es ist erstaunlich, dass die Strafbehörden die Gewaltzeichen nicht wenigstens mit Blick auf das allgemeine Risiko, das von so einem Täter ausgehen kann, ernst nehmen und die nötigen Abklärungen treffen, wenn ihnen die betroffenen Tiere offensichtlich schon nicht ausreichend wichtig sind.
Wie oft kommen solche Gewalttaten gegenüber Tieren in der Schweiz vor?
Solche Brutalitäten sind zwar nicht gerade an der Tagesordnung, aber ein Einzelfall ist das vorliegende Beispiel leider definitiv nicht. Wir haben diverse Fälle von schlimmer, sadistischer Tierquälerei in unserer Datenbank. Ein sehr ähnlicher Fall ist zum Beispiel gerade 2017 ebenfalls im Kanton Zürich beurteilt worden. Ein Mann, es handelt sich nicht um die gleiche Person, hat im Zeitraum von mindestens 5 Jahren 7 Katzen zu Tod gequält. Auch in diesem Fall sind tierärztlich schwerste Verletzungen festgestellt worden, ganz ähnlich wie hier. Wunden, Abmagerung, Verbrennungen, ausgerissene Krallen, geschwollene Glieder und.
Oh mein Gott, das ist ja fast nicht zum Glauben. Ist auch er ohne Strafe davongekommen?
Ja, das ist eben auch so eine traurige Geschichte. Der Täter ist hier zwar zu 18 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden, allerdings bedingt. Das heisst, er hat am Ende weder einen Buss noch eine Geldstrafe müssen zahlen oder irgendeine Haftstrafe absitzen. Und das Schlimmste, er ist schon 2013 wegen Tierquälerei zu einer bedingten Geldstrafe von 1200 Franken verurteilt worden. Obwohl sich der einschlägig verurteilte Täter nicht bewährt hat, ist die Staatsanwaltschaft trotzdem davon ausgegangen, dass nicht zu erwarten sei, dass der Beschuldigte weitere Straftaten begeht. Ich kann das einfach nicht fassen. Das ist für mich völlig unverständlich, aber leider sehen wir so Sachen immer wieder.
Das ist einfach der helle Wahnsinn, wie die Strafverfolgungsbehörden und Gericht mit solchen Taten umgehen. Es macht mich einfach unfassbar traurig und sprachlos.
Ja, und stell dir vor, auch die polizeiliche Kriminalstatistik, die jedes Jahr aufzeigt, wie sich das Strafverhalten der Bevölkerung entwickelt, führt Tierquälerei nicht einmal auf. Neben Gewaltstraftaten gegen Menschen werden auch Vermögensstraftaten, digitale Kriminalität und so weiter ausgewiesen. Man redet von Betäubungsmitteldelikt, von Diebstahl, von Sachbeschädigung. Aber Tierquälerei ist nicht der Rede wert.
Unglaublich. Unglaublich, wirklich. Mich treibt jetzt noch folgende Frage um. In beiden Fällen, also bei unserem Fall und auch von dem von dir erwähnten aus dem Jahr 2017, sind die verletzten Katzen von ihren Peinigern mehrmals zum Tierarzt gebracht worden. Warum haben die Tierärzte nicht reagiert?
Ja, das wissen wir natürlich nicht so genau. Es ist möglich, dass eine Tierärztin eine Meldung an die Behörde gemacht hat und durch das auch das ganze Verfahren losgetreten hat. Aber dazu haben wir keine Informationen. Falls das nicht so gelaufen ist, müsste man zuerst auch mal wissen, ob alle Katzen bei der gleichen Tierärztin vorgestellt worden sind, weil ein isoliertes Ereignis ist häufig schwieriger zuzuordnen natürlich, als eben, also es gibt ja erst ein Muster über einen gewissen Zeitraum hin. Und es ist natürlich auch so, dass Tierquälerei ein schwerwiegender Vorwurf ist, wo man jemandem nur vorwirft, wenn wirklich klare Hinweise darauf bestehen. Allerdings haben die Tierärzte natürlich schon eine besondere, ja, wie soll ich sagen, Stellung und sollten im Verdachtsfall oder eben auch nur schon bei Zweifel zumindest eine Meldung an die Veterinärbehörden machen, damit die mal vor Ort schauen können. Das muss ja nicht gerade eine Strafanzeige sein.
Wenn man das so hört, fragt man sich ernsthaft, was bedeutet unser angeblich so strenge Tierschutzgesetz überhaupt, wenn sie in der Praxis so wenig durchgesetzt wird?
Das ist ein riesiges Problem. Ohne konsequente Urteile verliert das Tierschutzgesetz seine Schutzwirkung und seine Glaubwürdigkeit. Das Ganze wird zur Farce und dient höchstens noch der Gewissensberuhigung, vor allem für Politikerinnen und Politiker, die die Aufgabe hätten, die Weichen richtig zu stellen und Tiere wirksam und gemäss dem Verfassungsauftrag zu schützen.
Muss denn in der Schweiz zuerst ein Mensch zu Schaden kommen, bevor man solche Täter ernst nimmt?
Ich habe noch ein bisschen nachgeforscht, ob bei den bekannten Schweizer Gewalttätern ein Zusammenhang mit Tierquälerei bekannt ist. Das scheint allerdings nicht der Fall zu sein. Europaweit hat es in den vergangenen Jahrzehnten mehrere bekannte Gewaltverbrecher gegeben, wo ein Zusammenhang mit Tierquälerei tatsächlich bekannt ist. Also so zum Beispiel der Peter Kürten, dem hat man den Vampir von Düsseldorf gesagt, der Andrei Cicatila, der hat Leichenschändung und Kannibalismus in den 70er, 80er Jahren begangen, oder der Michel Fourniret, ein Vergewaltiger, der 2004 in den Schlagzeilen war. Aber bei vielen anderen ist zumindest nichts bekannt darüber, dass sie auch Tierquälerei vorgängig begangen hätten. Nichts bekannt ist auch beim grausamen Rupperswiler Familienmörder, der ja 2015 die schlimme Tat begangen hat. Es ist allerdings auch so, dass die Täterprofile aufgrund des starken Persönlichkeitsschutzes in der Schweiz und in Europa weniger gut zugänglich sind als zum Beispiel in den USA.
Mani, ich habe jetzt noch eine provokante Frage. Wenn das Kinder anstelle von Katzen gewesen wären, hätte es dann auch einen Freispruch gegeben?
Das ist sehr schwer zu sagen, Tami. Tatsache ist, dass auch bei Verbrechen an Menschen wie Vergewaltigung oder Mord sehr oft Strafen ausgesprochen werden, die die Öffentlichkeit zum Kopfschütteln bewegen. Bei Kindsmisshandlung könnte es ein bisschen anders sein. Ich kenne mich da ehrlich gesagt zu wenig aus. Problematisch ist aber sicher, dass viele Fälle von physischer oder psychischer Misshandlung bei Kindern ebenso wie bei Tieren im Verborgenen passieren und häufig einfach auch viel zu spät auskommen.
Und was sagt ein Rechtsstaat über sich selber aus, wenn selbst zwei tote Tiere nicht für eine Verurteilung ausreichen?
Letztlich bestimmt die Gesellschaft, welche Taten duldet oder bestraft werden und was mit den Straftätern passiert. Wenn Gesetze zwar bestehen, aber nicht umgesetzt werden, ist der Staat unglaubwürdig. Politik und Behörden haben es in der Hand, das zu ändern.
Drei Katzen, Monate voller Gewalt, zwei Tiere, die ihr Leben verloren haben, ein Täter, der alles bewusst in Kauf genommen hat. Und am Ende bleibt das Urteil, das sprachlos macht. Ein Freispruch.
Vielleicht ist genau das der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Weil Tiere nicht selber reden können. Weil sie niemanden haben, der für sie vor Gericht aussagt. Und weil Staatsanwälte und Gericht oft einfach egal ist, ob Gerechtigkeit siegt.
Uns beschäftigt bei diesem Fall vor allem, dass der Tierhalter möglicherweise weiterhin auf Tier halten darf. Es lebt noch eine Schlange in seiner Wohnung und vielleicht auch wieder Katzen, das wissen wir nicht so genau. Wir haben beim Veterinäramt nachgefragt, aber wie üblich haben wir nur eine nichtssagende Standardantwort bekommen. Und ob die Behörde in irgendeiner Weise tätig geworden ist, das bleibt hier vollkommen im Dunkeln.
Django, Taura, und der Junior. Ihr Schicksal ist ein Mahnmal dafür, wie verletzlich Tiere sind. Wie sehr sie auf uns angewiesen bleiben. Und wie viel Verantwortung unsere Gesellschaft trägt.
Wenn euch der Fall berührt hat, dann teilt die Folge, redet darüber, sensibilisiert euch ein Umfeld. Nur so schaffen wir ein Bewusstsein und vielleicht irgendwann auch strengere Urteile. Und wenn ihr eigene Fragen habt, die euch beschäftigen, dann teilt uns das mitteilen. Wir sind bemüht, die Fragen in einer unserer Folgen zu beantworten. Danke, dass ihr wieder dabei gewesen bei Tiercrime mit Van Damme. Ich bin Tami.
Und ich bin Vanni. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei wärt, wenn es um die Verwahrlosung geht und um jene Tiere, die nicht schreien können. Bitte helft uns, die Geschichten von den vergessenen Opfern zu erzählen und ihre Fälle sichtbar zu machen, indem ihr Tiercrime abonniert und auch bewertet. Vielen Dank.
Und nicht vergessen, Tierleid von da mit Gleichgültigkeit. Bleibt aufmerksam. Und bleibt bitte die Stimme für Tiere, die selber keine haben.